Jochen Schmidt erzählt in seinem Roman Schneckenmühle von einem Sommerferienlager 1989. Der 14-jährige Jens erlebt dort eine Zeit mit großen und kleinen Abenteuern, mit allen Problemen und Sorgen, die ein 14-Jähriger eben hat. Die Mädchen, der erste Kuss, die seltsame Welt der Erwachsenen, an deren Schwelle er steht. Jochen Schmidt ist heute unser Gast. Herr Schmidt, in Ihrem Roman hat man den Eindruck, als hätten die Jugendlichen mit dem DDR-Staat irgendwie abgeschlossen. Das interessiert Sie irgendwie gar nicht. Ist das Schnee von gestern für Sie?
Nein, das war damals in den 80er Jahren so. Man hat eigentlich im Kopf im Westfernsehen gelebt und oder noch weiter nach Amerika geguckt, wo dann die Breakdancer waren. Und das ist auch ein Problem gewesen für den Staat, dass eben die Jugend abhanden gekommen ist. Es war nicht mehr attraktiv. Sie konnten nichts uns bieten so richtig. Man hat die Populärkultur abgelehnt, man hat die Kleidung nicht schön gefunden und so weiter. Und das Interesse daran an der DDR kam dann eben erst später, als sie weg war. Da hat man plötzlich angefangen, das Land zu entdecken. Und das geht bei mir immer weiter. Es hört einfach nicht auf. Ich entdecke immer neue Sachen. Aber in der Zeit damals war das unattraktiv.
Es war unattraktiv, man hat es abgelehnt, aber man hat sich auch nicht dagegen aufgelehnt. Das war einfach egal und uncool, oder?
Naja, in bestimmten Kreisen hat man sich schon aufgelehnt, aber wir waren jetzt auch, man konnte sich ganz gut davon fernhalten, sage ich mal. Man hat versucht, so seine Nischen zu suchen, in der Familie, in der Kirche, bei irgendwelchen Punkkonzerten. Da war die DDR dann gar nicht da, also jedenfalls nicht die offizielle. Da musste man gar nicht sich auflehnen, man hat sich einfach davon ferngehalten.
Ihr Roman spielt ja im Sommer 1989, das ist der letzte Sommer der alten DDR. Sie haben dieses Jahr gewählt, obwohl Politik und die Wende vordergründig in Ihrem Roman keine Rolle spielen. Warum haben Sie trotzdem dieses Jahr gewählt?
Naja, die spielen schon immer wieder eine Rolle. In vielen kleinen Momenten geht es dann eben doch um die Verhältnisse in der DDR und um das Leben, was man dort führen wird, wenn man älter wird, was man dann schon an den Älteren ablesen kann. So, das wird alles reflektiert von den Kindern, aber sie sind eben doch noch Kinder. Und natürlich, der Sommer 89 ist eine dramatische Zeit gewesen. Das ging ja nicht mit dem Mauerfall los, sondern lange davor schon, dass die DDR zerbröselte. Und das ist eben interessant, wenn man einen geschlossenen Ort hat, eine geschlossene Zeit, 3 Wochen im Wald praktisch, in Bungalows, Jugendliche. Was passiert da eigentlich, wenn außenrum tausende Erwachsene das Land verlassen und dann auch irgendwann im Lager selbst Erwachsene verschwinden?
Da spielt schon eine Rolle. Es sind zum einen die ganz normalen Probleme, die Westjugendliche oder Jugendliche in der ganzen Welt überhaupt haben, aber dann auch die besondere politische Situation der Westen. Das ist ja das Paradies, auch mit seinen Konsumversprechen. Das ist aber für die Jugendlichen auch, manchmal scheint das so durch ein zwiespältiges Paradies, denn da droht allen die Drogenabhängigkeit und die Arbeitslosigkeit. Genau. Das ist zugespitzt formuliert. Ist das nur ironisch oder ist das tatsächlich so ein widersprüchliches Paradies?
Das war komisch. Im Kopf ging das zusammen. Also man ist ja immer, hat viel davon gehört. Wie bei uns wurde viel sowas betont, dass es das im Westen gibt. Aber auch im Westfernsehen hat man viel davon gesehen, was man bei uns nicht kannte. Solche Phänomene. Es gab ja so Tatort oder so, wo man dann dachte, oh Gott, was ist denn da drüben los? Aber andererseits hat man es total idealisiert. Vor allem natürlich die Produkte, die Möglichkeit zu reisen. Und das war beides da. Die Angst, ob man dann dort unter die Räder kommt und der Wunsch, das mal zu erleben. Und deshalb haben ja auch viele zur Wende immer gesagt, ja, ich will ja nur mal gucken, so, ich komme ja wieder zurück.
Diese Produkte, die wurden fast wie Reliquien verehrt.
Ja, das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. In dem Alter kann man sich noch richtig begeistern für so diese fetischhafte Beziehung zu Dingen, hat man da, die man dann wirklich so anfasst und wochenlang sich freut, dass man die besitzt. Und das war ja auch was Tolles, dass man so geträumt hat von... Ich denke, heute geht es den Menschen in Afrika so, dass die Europa, für die ist das so eine Art Traumwelt, wo alle Menschen reich sind, wo es irgendwie Manna vom Himmel regnet. Das gibt's alles noch, diese Muster sind alle noch da heute. Das ist ja auch wichtig an dem Buch. Das geht nicht nur um diese spezielle Zeit, sondern es ist auch eine Reflexion darüber, wie ist es jetzt für andere in der Welt heute, für die wir alle jetzt Westen sind.
Das ist ja besonders spannend, auch aus einem geschlossenen Milieu und eben auch aus der Reflexionsebene eines Pubertierenden, wo sich eben viel verändert. Vielleicht noch ein Zitat aus Ihrem Buch. Bis zur Rente wird im Leben alles immer schlimmer. Zum Glück kann ich zur Not in den Westen gehen, wie in manchen Filmen, wenn ein Angestellter die Tür knallt, ich kündige. Das muss so ein schönes Gefühl sein. Da bist du ja endlich, würden unsere Verwandten in Rendsburg dann sagen. Für Pubertierende wird die Welt ein großes, oft bedrohliches Rätsel. Das ist für jeden Pubertierenden so. Da schwankt er hin und her zwischen seinen Minderwertigkeitskomplexen und dem Größenwahn. Da ist es doch auch beruhigend, dass es dieses eindeutige Paradiesversprechen dagegen gibt. Im Westen ist alles bis besser. Oder ahnen die Jugendlichen auch hier, dass dieses Versprechen auf Sand gebaut ist?
Nein, das glaube ich nicht. Das hat man wirklich noch geglaubt. Zur Not kann man an die Tür knallen. Und es hat sowas von einem Jenseits, in dem dann Gerechtigkeit herrscht und irgendwie die Lehrer, die einen immer indoktrinieren wollten, werden dann ja sehen, dass es ihnen auch in Wirklichkeit dort besser gefällt und so. Das hat man sich so vorgestellt. Das fehlt heute auch so ein bisschen, so eine Traumwelt.
Das ist interessant, weil das ist für Pubertierende ja ganz wichtig. Das fehlt Pubertierenden vielleicht heute. Jetzt wird es für Pubertierende noch komplizierter, weil sie nicht so eine eindeutige Traumwelt irgendwo haben, die ihnen da entgegenkommt.
Wir hatten immer die Autoritäten. Und wir wussten aber, wir haben auch noch unsere Verwandten im Westen, wir hatten zum Glück relativ viele, die einen so ein bisschen beschützt haben, auch wenn die dann da waren, hatte man fast das Gefühl, jetzt kann mir gar nichts passieren, wenn ich mit denen spazieren gehe. Die sind so unverwundbar in diesem Land, denen kann keiner was. Zum Glück haben wir immer noch viel Kontakt zu den Verwandten, das ist noch bestehend. Viele von denen kamen ja aus dem Osten und man hatte trotzdem, obwohl sie im Westen gelebt haben, dann so Gemeinsamkeiten. Man kennt noch die Lieder, manche haben noch die Pionierlieder gekannt von früher. Und die Familie war sehr wichtig als Nische. So. Das hat man gestärkt, man hat versucht, die zusammenzuhalten. Die Familie war wichtig.
Familie ist wichtig, aber die Kirche spielt in Ihrem Buch Schneckenmühle ja auch eine Rolle. Ein Ausflug in eine Kirche, Jens türmt mit einer Freundin, landet dann bei einem skurrilen Pfarrer. Aber diese kirchlichen Protagonisten sind immer auch komische Gestalten. War die Kirche in der DDR immer ein exotischer, unangepasster, aber auch uncooler Verein?
Naja, bei den Protestanten nicht unbedingt. Die Katholiken kenne ich nicht so. Das waren immer ganz wenige nur. Da wusste man nicht so richtig, was die treiben. In ihrer Kirche, aber die Protestanten, die Pfarrer, gerade die Jugendpfarrer, die waren oft sehr cool. Also wir hatten ja wirklich, die haben eine offene Arbeit gemacht, die haben Kinder von der Straße geholt, die gar nicht christlich waren, die haben mit Punks gearbeitet, so ganz modern, Punkkonzerte gemacht. In der Konfirmandenstunde haben wir Tischtennis gespielt mit dem Pfarrer. Unser Pfarrer war ein Intellektueller, der hat uns die Welt erklärt, und aber wirklich auf einem Niveau, was eigentlich uns gar nicht zugänglich war. Also konnte natürlich Griechisch und so weiter. Und das war eine Figur, zu der hat man aufgeschaut. Und der war natürlich völlig konträr zum Staat. Und das war spannend. Da waren auch die hübschesten Mädchen im Übrigen, die man treffen konnte. Und es war sehr cool. Also da hinzugehen war schon cool.
Aber in Ihrem Buch Drüben und Drüben, das ist ein Buch, das Sie jetzt mit dem Westautor David Wagner geschrieben haben. Und da erzählen Sie auch vom Leben in einer christlich geprägten Familie, in der Sie aufgewachsen sind. Da gibt es aber auch Stellen, wo Sie sich so ein bisschen geduckt haben, wo man nicht gesehen werden wollte. Da war es dann aber auch uncool.
Natürlich, ich war ja an einer naturwissenschaftlichen Schule, mathematisch geprägt, und da waren die anderen alle so kleine Genies. Und dann hieß es plötzlich, ach was, du glaubst an Gott, an diesen Hokuspokus. Da hat man dann so ein bisschen Angst gehabt, die waren ja alle so schlau und das ging ja dann ganz rational zu. Und da konnte man nicht an sowas Altmodisches wie Gott glauben. Und das hat man dann nicht unbedingt an die große Glocke gehängt.
Diese Stelle, die gibt es ja auch in Schneckenmühle. Ja. Du glaubst an Gott, fragt Wolfgang. Ja, antwortet da Jens in dem Buch. Das würde ich mir jetzt aber abgewöhnen, sonst entwickelt sich dein Gehirn zurück.
Genau. Wolfgang ist so eine eigenartige Figur, so ein Außenseiter, der so hyperintelligent ist. Und das ist natürlich für man nimmt es so von den Eltern. Und in der DDR waren die meisten ja doch säkular, gerade im Neubaugebiet. Und da war man so ein, zwei Kinder in der Klasse. Und natürlich sollte man das jetzt auch nicht groß rum erzählen. Das war immer so eine, man war so ein auserwählt, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gezeichnet.
Für den Jens in Schneckenmühle spielt das durchaus eine Rolle. Er hält ja auch immer wieder mal Zwiesprache und denkt sich da kleine Dialoge aus. Dann hat er wieder ein schlechtes Gewissen, dass er Gott belästigt mit all seinen Problemen, wo der doch wahrlich genug andere Dinge zu tun hat. Es schält sich aber so ein bisschen heraus, dass für Jens der Glaube keine Alternative ist. Er entdeckt da einfach zu viel Widersprüche. Scheint da auch schon deutlich zu werden, dass er von der Vorstellung eines Gottes Abschied nimmt, weil das mit seiner Rationalität, seiner Vernunft nicht vereinbar ist?
Na, man muss dann irgendwann man kommt von diesem Kinderglauben weg und dann zeigt sich eben, ob man den Erwachsenenglauben findet oder nicht. Also das ist dann nochmal was anderes. Das muss man mit sich selbst ausmachen. Bis dahin ist es ja mehr so eine Familientradition, und die mehr oder weniger stark gepflegt wird mit Beten oder im Essen oder vom Abend, vom Einschlafen. Das betrifft natürlich alles nicht die Institution der Kirche, die eben, ob man nun geglaubt hat oder nicht, die war eben ein wichtiger Pfeiler, so, wo man Halt gefunden hat, wo man offene Gespräche geführt hat, wo eigentlich auch der Sozialismus diskutiert wurde auf eine Art, wie er mal gedacht war. Also die Christen waren ja eigentlich die natürlichen Verbündeten der Kommunisten, denn die Christen haben diese Werte ja schon immer gehabt, für andere da sein, solidarisch sein, keine großen Ansprüche haben, keinen Konsum pflegen. Das war eine Sache, eigentlich hätten die mit denen zusammenarbeiten müssen, aber komischerweise haben sie sich immer mit ihnen gerieben. Es
gab vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, wie man an das gleiche Ziel gelangen kann.
Natürlich, aber also wir, die Christen, waren ja schon da sozusagen. In ihrer Lebensweise waren sie ja schon so, wie wenn die alle, schreibe ich ja irgendwo, wenn die alle wie Viren wären, dann würde das auch funktionieren, das Land. Aber in der Praxis ist es so, dass wer sein Fahrradventil nicht mehr hat, der klaut es dann beim nächsten so im Keller. So geht es natürlich dann nicht.
Damals spielten die Christen in der DDR ja noch eine relativ große Gruppe, ja, als bestimmtes Milieu. Die Wendebewegung traf sich in Kirchen. Das hatte noch eine kräftige, eine Strahlkraft auch. Was man jetzt feststellt, da scheint das Christentum im Osten gänzlich verdunstet zu sein. Stimmt das? Oder spielt es außer in geschlossenen kleinen Milieus gar keine Rolle?
Na, gänzlich nicht, aber es ist überall dieser Schwund zu beobachten, logisch. Und eine Überalterung der Gemeinde, klar auch. Aber zum Beispiel im Prenzlauer Berg, wo ich wohne, da hat die Kirche unglaublichen Zuwachs durch die ganzen Zugereisten aus Schwabenland, die dort jetzt leben. Also es sind jetzt 1000 Mitglieder in der Gemeinde, vorher waren es 100. Das ist dort richtig Lifestyle, jetzt wieder zur Kirche zu gehen. Es ist sicherlich ein Einzelfenomen, aber also ich denke, es war mit den Kulturinstitutionen genauso, mit den Theatern. Die hatten natürlich dann alle diese Ersatzfunktion eingebüßt, eine Öffentlichkeit zu erlauben. Die Menschen gingen dorthin, um was zu erfahren, was man eigentlich heute aus den Medien hat oder aus den Gesprächen oder aus dem Fernsehen. Das hatte damals die Kirche, das Theater, überall, wo Kultur stattfand, hatte das eine Ersatzfunktion. Das brach dann natürlich weg in dem Moment, wo das offene Wort erlaubt war.
Also es war nicht das originär spirituelle Bedürfnis, sondern es war diese konkrete politische Funktion, die Theaterkirchen.
Ja, die Kirche hat damit immer gerungen. Sie wollten jetzt nicht Politik machen, aber natürlich wollten die Menschen, war es ja alles mit Glauben auch verbunden. Also es war schon immer noch die christliche Botschaft im Mittelpunkt, aber man hat eben auch die Gesellschaft reflektiert und das haben dann viele erlebt. Dann plötzlich gingen die Leute in die Kirche, die gar nichts da zu suchen hatten eigentlich, und staunten, dass dort jetzt Diskussionen geführt werden und jetzt nicht nur Weihrauch geschwenkt. Die Leute hatten ja absurde Vorstellungen davon, was in der Kirche stattfindet. Und das ist natürlich ein Auftrag, das noch weiterzuführen heute. Aber
Sie haben sich selbst, so schreiben Sie, in Drüben und Drüben immer in der Kirche bei den Gottesdiensten schrecklich gelangweilt.
Wie ist das mit Kindern?
Bei uns Protestanten war man tolerant, heißt es da auch an einer Stelle. Unser Gott legte keinen Wert auf Förmlichkeit, das schreiben Sie da in diesen Erinnerungen. Jetzt, wenn Sie den Kölner Dom sehen, die Formsprache der katholischen Kirche und auch die Kraft, die dahinter steckt, bedauern Sie das manchmal?
Naja, unsere Kirche war schon sehr schlicht, wobei es eine barocke Kirche war. Da war so der Stifter vorne in so einer Skulptur über dem Altar, wo der Pfarrer sagte, das findet er scheußlich. So dachte ich, wow, der darf das sagen, ist in seiner eigenen Kirche was Scheußliches. Das hat ihm nicht entsprochen. Und diese Schlichtheit, ich habe da so ein gespaltenes Verhältnis zu. Eigentlich finde ich es ganz schön, dass man beim Pfarrer unterm Talar so die Hosen sieht und dass es alles irgendwie sehr schlicht ist und aufs reine Wort sich beschränkt, so die Predigt. Aber wenn man Pech hat und der Pfarrer einem nicht so liegt, dann würde man gerne auf die Predigt verzichten. Das ist so ein gespaltenes Verhältnis. Das ganze Optische und das Sinnliche an der katholischen Kirche, das beeindruckt einen natürlich als Protestanten immer sehr. Aber manchmal denke ich, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man dieses Theatralische in den Mittelpunkt stellt und die Interpretation zurücknimmt. Aber ich kann es gar nicht sagen. Also,
man konnte doch nicht einfach weg sein nach dem Tod. Das zu glauben, wäre mir viel schwerer gefallen. Das schreiben Sie auch in Ihren Kindheitserinnerungen. Fällt es Ihnen denn heute leichter, nach dem Tod zu glauben, nach dem Tod einfach weg zu sein?
Naja, das ist so einer dieser Sätze, wo ich eigentlich denke, das ist so eigentlich ziemlich klug formuliert. Das geht immer so unter, dass es eigentlich auch ganz gute Gedanken gibt in den Büchern. Denn natürlich fällt einem das als Kind viel schwerer, sich vorzustellen, dass man weg ist. Also natürlich kann man sich viel leichter vorstellen, dass man dann noch irgendwie da ist. Und das wirklich zu realisieren, so im nietzschischen Sinne, Gott ist tot, den Schock zu erleben, den haben ja die meisten gar nicht erlebt, die jetzt nicht an Gott glauben, sondern die haben dann so Ersatzreligiosität, die sind sehr abergläubig oder pflegen irgendwelche Kulte. So richtig bewusst machen sich die Leute das, glaube ich, nicht, wie das ist, sterblich zu sein und dann weg zu sein. So. Das wirklich zu durchleben, diese Glaubenskrise, das ist nicht so verbreitet bei den normalen Menschen, müssten sie aber eigentlich wirklich Atheisten zu sein. Ja, meine Mutter sagt immer, wenn du im Flugzeug sitzt, was abstürzt, dann wirst du schon wieder an Gott glauben. Ich hab da natürlich ein lebenslanges Nachdenken. Natürlich, mit der Institution Kirche bin ich jetzt nicht mehr so verbunden, muss ich sagen. Aber diese ganze abendländische, dieses kulturelle Erbe, also diese unglaublichen Geschichten, die da drin stecken, die Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, das schüttelt man nicht so einfach ab.
Ihre Bücher haben ja eine unglaubliche Detailgenauigkeit, nicht? Fast wie ein Sammler sammeln sie viele kleine Details und lassen so Bilder aus vergangenen Zeiten auferstehen. Ist das vielleicht auch ein Motiv gegen das Vergessen, gegen das Verschwinden und dann ganz hoch in die Schublade gegriffen? Ein Motiv, das vielleicht eine Notwehr ist, um etwas Ewigkeit zu erzeugen? Es können doch all die Sachen nicht verschwinden, die ich damals gesehen habe?
Natürlich, manisches Sammeln, ja, so wie bei Walter Kempowski. Und jemand schrieb mal über die neuen Archivare, die jungen Literaten heute haben oft so eine Archivfunktion, dass man sehr viel archiviert in den Texten, aufbewahrt. Und das ist natürlich ein starker Impuls, man muss dann nur immer auswählen, damit es nicht zu viel wird, die Leute nicht langweilt. Also das ist dann die Kunst, ist dann die richtigen Sachen auszusuchen.
Aber es ist auch ein vergeblicher Kampf. Ja. Man versucht, die Zeit aufzuhalten, um das Alte aufzubewahren, um es gegen das Vergessen zu schützen. Aber die Zeit wird irgendwann siegen und irgendwann
natürlich
ist es alles weg.
Ich bin ja Proustianer und er beschreibt eben diese Doppelfunktion der Zeit. Man vergisst, um dann wieder zu entdecken. Und das ist dann so eine Epiphanie. Man hat plötzlich so ein Erlebnis wie bei ihm mit der Madeleine eben, wo man sich an die ganze Kindheit erinnert, nur weil man diesen Geschmack dieses Gebäcks im Lindenblütentee hat. Und diesen Moment zu erleben, dass was wieder auftaucht, den kann man ja nur erleben, weil man es vorher vergessen hat. Und das ist eben das, was ganz stark auch in den Büchern da ist, wo ich hoffe, dass es dem Leser so geht. Ich erlebe es auch oft, dass jemand sagt, ach, das hatte ich ganz vergessen, das ist ja toll. Das, ja, stimmt. Und
das sind die das kleinen Wiederauferstehungen.
Das ist schön, wenn man so eine Dinge findet, die dann eben noch bei den Leuten da waren, wo sie es vergessen hatten. Und das geht für mich mit Schreiben am ehesten. Und da schreibt man natürlich immer gegen so eine Lawine von Vergessen an. Man kommt dann gar nicht hinterher. Aber ich versuch's.
Ein Zitat muss ich auch noch anfügen aus Ihrem Buch. Man müsste Radiomoderator sein. Die Beine auf dem Tisch, der Plattenspieler in Reichweite und alle paar Minuten die Nadel auf ein neues Lied senken.
Ja, er macht sich dauernd Gedanken darüber, was er mal werden kann. So Korbflechter, Kranführer, alles Mögliche.
Pfarrer will er werden, weil er in Westmark bezahlt wird.
Dann. Ja, aber auch, weil man dann so eine Prominenz hat. Man steht so im Mittelpunkt. Ich glaube, das reizt ihn immer so, dieses alle schauen zu ihm hin. Und der darf dann was sagen und stellvertretend für alle. Und natürlich Radiomoderator, das war auch mal so ein Traum. Hat man sich so vorgestellt, dass das ist, wo es noch Plattenspieler gab. Manchmal lief ja dann eine Platte rund und die haben dann so einen Kratzer gehabt und es nicht gemerkt. Nach 10 Minuten schaltete sich dann der Radiomoderator ein. Nachts hat er nicht gemerkt, dass die Platte springt.
Vielen Dank, Jochen Schmidt. Sein Roman Schneckenmühle ist in diesem Jahr das Buch für die Stadt Köln. Deshalb war Jochen Schmidt eine Woche in Köln und hat sein Buch, das die Geschichte eines Jungen in einem Ferienlager in der DDR erzählt, in vielen Lesungen und Gesprächen vorgestellt. Das Buch für die Stadt Köln ist in einer Taschenbuch-Sonderausgabe jetzt erschienen und es kostet 9 €. Unbedingt hinweisen möchte ich aber auch auf das Buch Drüben und Drüben. Zwei deutsche Kindheiten. Darin erinnern sich David Wagner und Jochen Schmidt an ihre Kindheiten im Westen und im Osten Deutschlands. Dieses Buch ist bei Rowohlt erschienen und es kostet 20 €. Vielen Dank.